Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Hallo, mein Name ist Matthias Schwarz und ich freue mich, Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Bücher im Gespräch zu begrüßen. Ich möchte mich heute mit Heike Winkel unterhalten. Heike Winkel ist zusammen mit Nina Weller und mir Mitherausgeberin eines Bandes, wo wir uns mit Erinnerungskulturen und Literatur in Osteuropa beschäftigt haben. Ein Wort vielleicht noch zu Heike Winkel. Sie ist zurzeit Referentin in der Projektgruppe Mittel-, Ost- und Südosteuropa bei der Bundeszentrale für politische Bildung, war davor lange tätig im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Und die andere Mitherausgeberin Nina Weller hat an verschiedenen Stationen gearbeitet und ist jetzt auch Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in einem Forschungsprojekt zu Populärkulturen in Osteuropa. Mein Name ist Matthias Schwarz. Ich leite hier den Programmbereich Weltliteratur am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Unterhalten wollen wir uns über ein Buch, das heißt After Memory, World War II in Contemporary Eastern European Literatures. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit diesem erstmal ein bisschen seltsamen Titel After Memory, nach der Erinnerung oder auch nach dem Gedächtnis. Wie sind wir eigentlich dazu gekommen, Heike?
Hallo Matthias. Erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, mich mit dir über unser Buch unterhalten zu können. Das freut mich sehr. Und ich glaube, bevor ich oder wir etwas zu dem Titel sagen, ist es angebracht, nochmal einen Schritt zurückzugehen und den Kontext sich anzuschauen, ja, in dem wir überhaupt diese Konferenz entwickelt haben, diesen Begriff dann entwickelt haben und den Band gestaltet haben. Das war eben der Jahrestag des Kriegsendes, der 70., zu dem wir die Konferenz geplant hatten. Und die grundlegenden Überlegungen, die uns geleitet haben, waren die, dass wir als Forschende zu Ost-, Mittel- und Südosteuropa uns Gedanken machen wollten, wie ist es eigentlich um die Erinnerung an dieses Ereignis in dieser Region bestellt? Welche Gemeinsamkeiten gibt es zu Erinnerungskulturen im Westen, um es jetzt mal ganz pauschal zu sagen, und welche Spezifika, also welche Besonderheiten gibt es? Und ich glaube, dass für alle, die hier sozialisiert sind, naturgemäß, ich nenne es jetzt mal die westliche und insbesondere eben auch die deutsche Erinnerungskultur ganz maßgeblich ist und dementsprechend auch die Erinnerung an dieses Ereignis prägt. Und die ist ja, kann man sagen, bei uns sehr etabliert und zu diesem Jahrestag hat sich das wieder gezeigt. Es gab damals und gibt eben auch heute immer noch wirklich viele Institutionen, die sich um die Erinnerung kümmern. Es gab dementsprechend auch viele Ereignisse, viele Gedenkanlässe etc. sozusagen. Und wir haben eine sehr breite Palette an veröffentlichter Erinnerung, die zurückgreift auf eine aufgearbeitete, also sehr intensiv durch und aufgearbeitete, auch kollektive Erinnerung aus Familien, aber auch eben zu bestimmten einzelnen Themen. Das heißt, wir haben ein sehr starkes, also eine sehr deutliche Vorstellung davon, wie erinnern wir uns an dieses Ereignis. Leitend ist da vor ein paar Jahren und heute noch mehr die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass die sogenannte Erlebnisgeneration ausstirbt und dass die Erinnerung sich in einer sogenannten postmemorialen Zustand realisieren muss. Das heißt, dass wir nicht mehr unmittelbar auf Zeitzeugen und ihre Berichte zurückgreifen können, sondern dies nur noch mittelbar tun können. Und die Erkenntnis eben auch, dass dieses Unmittelbare jetzt nicht nur eine Rolle spielt, ne, in dem Umgang mit Zeitzeugenschaft, sondern dass das natürlich auch Literatur, Kunst, Erinnerung grundsätzlich prägt.
Ja, vielleicht kann man nochmal ergänzend dazu sagen, dass diese Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur, das ist ja auch ein recht neues Phänomen. Das fing in den 90er Jahren massiv an und es gibt immer so ein paar Prämissen, die für Westeuropa sehr zentral sind. Das ist einerseits natürlich, dass der Holocaust im Zentrum der Erinnerung steht. Das ist so das zentrale Ereignis, wo sich alles drum kreist. Und erst in den 90er Jahren gleichzeitig diese deutsche Täterschaft, gerade auch sozusagen die Rolle der Wehrmacht, überhaupt erst aufgearbeitet wird. Aber man hat so eine ganz deutliche Trennung auch zwischen Tätern und Opfern und das wird immer neu refiguriert. Und es wird dann auch immer sehr stark sowas ausgegangen von so einer staatlichen Kontinuität und auch so einer Kontinuität über die Generationen hinweg. Ganz prägender Terminus ist diese kollektive Erinnerung oder das kollektive Gedächtnis. Das kommt von Maurice Halbwachs, einem französischen Soziologen, ist dann gerade von Aldeida und Jan Assmann auch stark aufgenommen werden. Und das ist eigentlich so die Grundlage dieser ganzen Debatten. Und wir haben uns gefragt, können wir eigentlich diese Theorietradition oder diese Konzeptualisierung der Erinnerung so einfach für Osteuropa übertragen. Das war eigentlich so der Hauptgrund und wo wir gesagt haben, nee, das geht eigentlich nicht. Das sind so viele Prämissen und es ist viel gemacht worden dann in den 90er und Nullerjahren auch in den Debatten, wo man eigentlich Konzepte genommen hat, die im Westen entwickelt wurden und die dann auf Osteuropa angewendet wurden, wo man festgestellt hat, irgendwie kommt es nicht hin, aber man hat es dann versucht und dann ist immer im Osten irgendwas falsch gegangen und die haben das nicht richtig gemacht und sind noch nicht so weit wie in Deutschland und ganz oft kommt dann immer Deutschland als das Paradebeispiel, wo gute Erinnerungskultur und Kulturarbeit gemacht werden und was dann so als Vorbild fungierte und wurde auch viel von NGOs und zivilgesellschaftlichen Initiativen dann verbreitet, dass man jetzt in Polen oder in Russland oder in anderen osteuropäischen Ländern doch das ähnlich konzeptualisieren sollte. Und wo dann unser Ansatz eigentlich war, vielleicht sollte man da diese Prämissen nochmal hinterfragen. Und so sind wir dann eigentlich zu diesem Titel After Memory gekommen, wo wir gesagt haben, nein, eigentlich gibt es diese Erinnerungskultur, diese Voraussetzung. Es gibt drei Generationen, die kontinuierlich sich mit auseinandergesetzt haben. Die erste Generation, die Täter, die haben geschwiegen in Deutschland. Die zweite Generation, die 68er-Generation, hat dagegen opponiert, hat aber nie genau nachgefragt, was eigentlich die eigenen Eltern gemacht haben. Und erst die dritte Generation fängt dann an, die Familiengeschichten aufzuarbeiten und auch das bewusst zu machen. Und das ist dann eben diese große Welle der Erinnerungskultur in den 90er Jahren dann unter dem Stichwort Aufarbeitung der Vergangenheit, wo auch die ganzen Gedenkstätten gebaut werden in Deutschland, wo die Pflastersteine dann aufkommen in den Nullerjahren. Das wird dann immer so als Muster angeboten für die osteuropäischen Länder. Und da die Frage ist, ob das nicht wirklich eine problematische eigentlich dann Transformation ist von Konzept und ob das überhaupt hinhaut für Osteuropa.
Ja, ganz genau. Und ich würde das nochmal kurz aufgreifen, was du gesagt hast, vielleicht auch wiederholen, sei es drum. Du hast es, also diese enorme Tendenz, die es bei uns gibt, sozusagen synthetisierend auf diese Erinnerungskultur zu schauen und damit eigentlich große Brüche und auch Konflikte, die es gab. Du hast jetzt erwähnt, der Unwille, vieles aufzuarbeiten, dann die mühsamen ersten Schritte in den 60er Jahren mit den Prozessen, zum Beispiel Auschwitz-Prozess, also die 68er, die gegen dieses Schweigen angegangen sind, etc. Und dann eben zivilgesellschaftliche Initiativen, dann der Staat, der das Ganze appropriiert, also aneignet, übernimmt. Und das Ganze tatsächlich, immer diese Idee, das macht nichts, auch wenn es sozusagen wenn es Konflikte gibt, es ist immer ein Weitergeben. Und du hast, ich will nochmal Halbwachs kurz vielleicht mit zwei Sätzen etwas weiter ausführen, der ja sagt, alles, was wir erinnern, erinnern wir als Teil eines Kollektivs. Also diese Idee der kollektiven Erinnerung, er hat maßgeblich diese Idee in der Soziologie gestiftet und sie dann eben für andere Wissenschaften anwendbar gemacht. Die entwickelt er noch sehr stark eben mit dem Modell eines im familiären Gedächtnisses. Also es wird direkt übertragen, also drei Generationen, die sind noch so beieinander, dass man eben, auch wenn man nicht schriftbasierte Erinnerungen hat, Erinnerungen wirklich weitergeben kann. Und die Jan und Aleida Assmann, die du ja schon erwähnt hast, haben das dann sozusagen etwas fortgeführt. Einmal, indem sie gesagt haben, es geht auch nicht nur um soziale Erinnerungen, sondern auch um kulturelle. Und die dann gesagt haben, wir müssen unterscheiden, gerade auch wenn wir Medien der Erinnerung betrachten wollen und verstehen wollen, wie die funktionieren, zwischen einem kommunikativen Gedächtnis, also zwischen dem, was in Kollektiven, sagen wir jetzt mal, der Familie, aber dann eben auch einer Nation, wenn man sie ganz, das Kollektiv ganz groß macht, ne, ständig ausagiert wird, und dem Gedächtnis, was dann ein Speichergedächtnis ist, das kulturelle Gedächtnis. Also die beiden sagen, es gibt diese in unterschiedlichen Arbeiten gemeinsam und jeweils individuell, sagen, es gibt diese beiden Formen und zwischen den beiden Formen gibt es jeweils so eine, sie nennen das Floating Gap, also einen fließenden Übergang. Gap ist vielleicht etwas unglücklicher Begriff, weil der immer so eben dann eine Lücke eigentlich meint. So meinen sie es gar nicht, sondern sie sagen, es ist immer, wenn das, was wir kommunizieren als Erinnerung, irgendwie abgelegt wird, irgendwie in ein Archiv eingebracht wird, dann geschieht etwas. Das kann also sein, dass verschiedene Erinnerungsformen gleichzeitig koexistieren, also gemeinsam bestehen oder dass sie aufeinander folgen. Also das ist sehr unterschiedlich. Und das ist genau ein Modell, bei dem man gut ansetzen kann, wenn man, wie du richtig gesagt hast, sich vornimmt. Wir schauen drauf, was ist eben in Osteuropa, um es jetzt mal pauschal zu sagen, anders gelaufen. Denn da können wir eben überhaupt nicht davon sprechen, dass es diese Kontinuität gab. Dafür gibt es viele Gründe. Und ein ganz wichtiger Grund ist der, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlicher Form, aber es gibt eben in den Staatssozialismen immer ein sehr klar vorgegebenes Narrativ für die veröffentlichte Erinnerung. Das heißt, wesentlich mehr als in zumindest in Westdeutschland, also auch in der DDR, die DDR ist ja in diesen Raum einzuordnen, ist sozusagen das, was privat erinnert wird und was staatlich erinnert oder was der Staat an Erinnerung fördert und fordert, sind zwei Dinge, die deutlicher voneinander geschieden sind. Und die staatlichen Narrative sind wirklich sehr, sehr prägend. Das ist jetzt kein großes, das ist nicht ein Kontinuum, da gibt es auch jeweils Etappen. Vielleicht lohnt es sich auch, die nochmal kurz ein bisschen abzugehen. Aber das ist ein Grund, ne, das ist so, bis dann eben diese Staatssozialismen aufhören zu existieren. Und das ist, wir haben also hier wirklich im Übergang von den 80ern zu den 90ern Jahren, egal was vorher war, ob es dann gerade eher eine liberale Phase war in einem bestimmten Land oder eine Stagnationsphase, es gibt immer einen sehr großen Bruch und eine Notwendigkeit, Erinnerung grundsätzlich neu zu entwickeln. Und schon deswegen macht es wenig Sinn, diesen Kontinuitätsgedanken zu übertragen auf die Länder Mittel-, Süd- und Osteuropas.
Ja. Und der Gegenstand ist auch dann letztlich anderer. Wenn ich gesagt habe, vorhin im deutschen und auch generell westlichen Diskurs ist sehr stark der Holocaust zentral, als der sozusagen zentrale Erinnerungsort, um den das dann kreist, muss man Osteuropa nochmal nehmen. Ich meine, Osteuropa ist eben das Gebiet generell der Osten Europas, wo der deutsche Vernichtungskrieg stattgefunden hat. Und der war eben sehr viel traumatischer und sehr viel gewaltsamer als der Krieg eben in Frankreich oder auch in Westeuropa, weil es überhaupt nicht vergleichen. Und es ist der Ort des Holocausts, aber es sind dann für die sowjetischen Gebiete, ist es eben auch der Ort, wo der stalinischen Gewaltherrschaft und die ganze Generation war vor dem Zweiten Weltkrieg, sind die durch den Gulag gegangen mit den ganzen Säuberungen, den Erschießungen, den Verhaftungen, den Millionen Menschen, die dann in den Gulag geschickt wurden. Also es gibt mehrfache traumatische Erfahrungen und von diesen traumatischen Erfahrungen konnte über den Gulag in der Spätstalinzeit bis 1953 gar nicht geredet worden. Das war tabuisiert. Über den Holocaust, der war zentral sozusagen auch sozusagen während des Krieges und auch die ersten Jahre nach dem Krieg. Das bricht aber 47, 48 spätestens radikal ab mit dem Kalten Krieg und sozusagen, wo es auch so eine ganz starke antisemitische Wende dann in der sowjetischen und generell osteuropäischen Erinnerungspolitik gibt. Und was bleibt, ist dann der Zweite Weltkrieg. Und auch der Zweite Weltkrieg war erstmal nicht das zentrale Thema, das thematisiert wurde. Das ist dann eine sehr viel spätere Entwicklung, interessanterweise eben erst in den 60er Jahren, als der Zweite Weltkrieg dann in Osteuropa zu dem staatlichen Erinnerungsort ganz stark wird, noch viel stärker als es im Westen in der Zeit der Fall war. Im Westen hatten wir 68, da kommt auch eine Aufarbeitung, aber es ist eine ganz andere Herangehensweise. Und was entscheidend ist, da sind wir jetzt schon ein bisschen bei unserem Titel nach der Erinnerung, nach dem Gedächtnis, eben diese ganzen privaten Geschichten, diese Ambivalenzen, dass man vielleicht auch sozusagen Täter war, dass man gleichzeitig natürlich Opfer des deutschen Angriffskriegs war, dass man an Kollaborationen mitgemacht hat, dass man vom Holocaust mitgerichtet hat, darüber konnte über alles nicht gesprochen werden. Es gibt sehr stark diese Tabuisierung. Es gibt für die Sowjetunion und die eben sowjetischen, postsowjetischen Staaten eben diese Erfahrung auch der ganzen Denunziation, dass man immer als Volksfeind, als Verräter, als Spion denunziert werden konnte, was dazu geführt hat, dass auch im Privaten, im engsten Kreis ganz wenig in den Familien gesprochen wurde und es dadurch eben sehr früh auch schon ein Vergessen oder ein Verschweigen der ambivalenten Erfahrungen stattfinden kann. Und es kann dann eigentlich nur im Rahmen dieser offiziellen Staatstrauer ein bisschen Verlust artikuliert werden. Das setzt aber erst in den 60er Jahren ein.
Und was du gesagt hast, ist vielleicht eine gute Gelegenheit nochmal zu diesem eben nicht funktionierenden Kontinuitätsmodell zurückzukommen. Du hast es schon gesagt. Und hast von der Gleichzeitigkeit von Stalinismus-Erfahrung und eben Weltkriegserfahrung zum Beispiel in der Sowjetunion gesprochen, die das ja dann, also in der das sehr relevant wird, wenn man sich anschaut, was heißt eigentlich Opfer zu sein dieser beiden Systeme. Es gibt eine, und das bringt uns dann eben zu den Unterschieden in den Konzeptionen. In Westeuropa und auch im angloamerikanischen etablierten Modell wird immer davon ausgegangen, dass es sehr unproblematisch und eigentlich natürlich ist, ein affektiv sozusagen sich als Nachkommen von Opfern zum Beispiel des Holocaust zu begreifen. Marianne Hirsch macht das sehr stark. Ernst van Alphen, der auch bei uns im Band einen Beitrag geleistet hat, was uns sehr gefreut hat, und ich habe beim Wiederlesen jetzt mich wieder sehr gefreut, weil das sehr prägnant auf den Punkt gebracht wird bei ihm, sagt, so war das eben nicht für die Opfer des Gulag. Denn erstens waren diese Opfer, also man muss sich klar machen, wer als Jude Opfer des Holocaust wurde, der, also an dem ist ein furchtbares Verbrechen geschehen, aber ein jüdischer Mensch würde nicht sagen, ich bin aber kein Jude. Also diese Zuschreibung, ja, warum werde ich vernichtet, die hat immer gestimmt. Für die Opfer des Gulags sieht es völlig anders aus. Jemand, der als vermeintlicher Staatsfeind, Verräter oder Kulak, also diese, ne, diese Großbauern wurden ja systematisch verfolgt und vernichtet, als solcher gekennzeichnet oder gebrandmarkt wurde und deswegen ins Lager gesteckt wurde, der hätte im Ernstfall, oder nicht im Ernstfall, sondern im Normalfall gesagt, ich bin nicht wofür ihr mich haltet. Ich bin ja für euch, auch ich bin gegen Volksfeinde, aber ich bin keiner, ich werde fälschlicherweise dafür gehalten. Das heißt, es gibt überhaupt nicht die Möglichkeit, sich, also dieses Opfersein irgendwie affirmativ zu verstehen. Mhm. Also, ne, also das zu bejahen, schon da bricht es. Und wenn das gegeben ist, das sagt van Alphen, dann ist es natürlich umso unmöglicher für die nachfolgenden Generationen, sich affirmativ darauf zu beziehen. Also hier gibt, er sagt wirklich, es gibt diese zweite Generation des Postmemorial nicht im positiven Sinne, dass sie sagen, ja, ich bin ganz bewusst, ich bin Nachkomme einer Person, die im Zweiten Weltkrieg Opfer war oder auch Täter, sondern sagt, nein, das bricht. Denn wer sich in zweiter oder dritter Generation auf dieses Ereignis und auf seine Familiengeschichte beziehen will, der hat sofort damit zu tun, dass er das eigentlich aufarbeiten muss und dass da zum Beispiel ein Gefühl der Scham wesentlich dominanter ist als ein Gefühl der Trauer. Wobei er sagt, also er würde durchaus sagen, man trauert da, weil Trauer ist so ein, für ihn so ein Begriff, den er Trauma gegenübersetzt, also er sagt, man ist natürlich nicht mehr direkt traumatisiert, aber man trauert um die anderen. Da gibt es eine große Diskussion darum, ob das ein vernünftiger Begriff ist, der Sinn macht, aber in jedem Fall beschreibt das so einen Bruch. Ja? Wir sind in einer Situation, in der Erinnerung eigentlich intergenerationell nicht möglich oder transgenerationell auch nicht möglich war. Deswegen wird Erinnerungsarbeit betrieben, deswegen spricht man auch nicht von Geschichte, sondern von Erinnerung, aber es ist eine Erinnerungsarbeit nach der Erinnerung. Jetzt sind wir da, wo wir mit dem Titel angelangt sind. Ja. After Memory, nach der Erinnerung.
Ja, vielleicht nochmal ergänzen, weil du jetzt das Beispiel des Gulag-Opfers genommen hast. Man kann es natürlich auch genauso für Überlebende des Holocaust nehmen. Also vielleicht als prominentes Beispiel, was im Westen vielleicht nicht so gewusst wird. Es gab natürlich die ganzen Gedenkstätten auch für Orte des Holocaust durchaus, aber sie wurden nie als Juden benannt. Das war, also ein prominentes Beispiel ist dieses große Denkmal, was in Babi Yar in Kiew 1967 errichtet worden, wo dann nach langer Diskussion überhaupt ein Mahnmal errichtet worden. Das war dieses Massaker, wo die deutsche Wehrmacht auch beteiligt war. In Kiew, nachdem sie da eingerückt sind an der gesamten jüdischen Bevölkerung der Stadt Kiew. Aber das Denkmal, da kamen die Juden nicht vor. Das waren dann die Opfer, das war das werktätige Volk, das war das sowjetische Volk. Je nachdem, die wurden immer subsumiert. Also auch hier die Unmöglichkeit eigentlich einer Subjektposition, die im westlichen Kontext selbstverständlich waren. Also dann hat immer dieses, und da konnte an dem Gedenktag vielleicht getrauert worden. Das wurde zwar auch repressiert in gewissen Phasen, aber es konnte eben nicht benannt worden. Also daher diese Subjektposition oder diese Stimme des Erinnerns, des Individuellen, das war halt eben enorm schwer. Und das ist so ein Kontext, den man immer im Kopf haben und die Erinnerungskultur ganz stark geprägt hat. Und nach eben so, wo in den 90er Jahren die Blüte der Erinnerungskultur im Westen war, dann eben in den 90er Jahren, eben nach 89, 90, 91, bricht eben dieser staatliche Rahmen komplett zusammen. Und dann kommen plötzlich die Möglichkeiten, neue Sachen zu benennen. Und das sind einerseits natürlich dieses Tabuisierte, was erstmals zur Sprache gebracht wurde, was aber auch mit enormen Widerständen dann in den Gesellschaften bekannt war, benannt war, und gleichzeitig poppt dann auf oder kommt dann auf, dass natürlich nicht nur diese Opferrollen, diese ambivalenten, widersprüchlichen nicht benannt waren, sondern es wurden auch viele Geschichten wie der nationale Widerstand in beispielsweise in Polen irgendwie gegen die Wehrmacht, die, weil sie nationalistisch waren und nationalen, auch nicht benannt worden. Die Heimatarmee, die Armia Krajowa, wo dann diese neu gegründeten Nationalstaaten versuchen, eigene Geschichten der Subjektsposition sich zu suchen. Aber das sind eigentlich keine Erinnerungsnarrative mehr, sondern das sind so geschichtspolitische Neufindungen dieser neu gegründeten Nationalstaaten.
Genau, und weil das so ist, das ist mir jetzt bei der Relektüre nochmal klar geworden, ist tatsächlich die, so eine Revision, also eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff des Traumas für uns leitend gewesen. Und das spiegelt sich auch im Band an wirklich sehr, sehr vielen Beispielen wieder, dass wir, also dass das sowohl in der Erinnerungskultur als auch in der Forschungsliteratur dem Thema ist wirklich, wenn es um den Zweiten Weltkrieg, Holocaust, Vernichtungskrieg im Osten geht und all diese Themen in dem Umfeld, ist ja Trauma als Analysekategorie wirklich allgegenwärtig. Und es ist auch in diesen Analysen selbstredend und wird reflektiert, dass wir es hier nicht mit einem direkten Trauma im psychologischen Sinne zu tun haben, sondern ne, mit andere Verständnisse ansetzen müssen. Aber tatsächlich haben wir gesagt, man muss noch einen Schritt weiter gehen und muss wirklich sagen, Trauma ist ein Thema, es ist ein Motiv und ein Thema. Aber all die, die sich jetzt mit all diesen verdrängten, schwierigen, nicht aufgearbeiteten Dingen beschäftigen, schreiben über Traumata, tun das aber nicht aus einer Position heraus, also nicht zwingend. Jemand kann diese Position einnehmen, aber nicht zwingend aus einer Position einer Person, die sich als transgenerationell traumatisiert sieht, ne? Sondern unter der Lupe sozusagen. Und mit literarischen Verfahren werden Traumata analysiert und auseinandergenommen.
Ja, weil Traumata, das vielleicht noch dazu, eben bei diesen westlichen Konzeptionen sind eben enorm wichtig in den Erinnerungskulturen, auch zum Beispiel für dieses Ganze darüber reflektieren, kann man überhaupt über Gewalterfahrung sprechen, sind die überhaupt benennbar, gerade extremste Gewalterfahrung. Und wenn man da eben an die zeitgenössischen Literaturen guckt in Osteuropa, merkt man, das Problem gibt es eigentlich nicht. Das sind eigentlich, wir haben das dann imaginäre Adoptionen genannt, also da wird praktisch ein Thema adoptiert, was eben enorm wichtig war, geschichtspolitisch eben in den 90er Jahren und Nullerjahren bis in die Gegenwart eigentlich noch, aber es sind eigentlich nicht traumatische Erfahrungen. Aber vielleicht nochmal zurück zu unserem Titel nach dem Gedächtnis, nach der Erinnerung, um den Titel jetzt mal vielleicht auf den Punkt gebracht zu erklären. Das war so der Ansatz, dass wir sagen, es ist einerseits nach dem staatlichen Gedächtnis, das sozialistische staatliche Gedächtnis fiel plötzlich weg und keiner wollte mehr damit was zu tun haben. Das war alle postsozialistischen Staaten, selbst Russland hat sich immer dadurch positioniert gegen das sozialistische und kommunistische. Das war sozusagen, da wollte man erstmal weg von. Und es ist eben auch nach der Erinnerung, dass man eben es gibt immer Ausnahmen, es gibt auch sozusagen innerhalb bestimmter Diaspora-Situationen sowieso und natürlich innerhalb gewisser Communities, wie meinetwegen die Krim-Tataren oder auch jüdischen, gab es familiär teilweise natürlich auch familiäre Erinnerungen, aber im Großteil kann man sagen, dass es eben diese transgenerationelle Erinnerung in dem Sinne auch im Privaten und Personellen nicht gab. Also das ist so ein doppelter Titel, wo wir sagen, was jetzt eigentlich passiert in den Kulturen und Literaturen im Osten Europas, das ist eben nach der Erinnerung, vielleicht so mal pointiert zusammengefasst.
Genau, nach der Erinnerung in der Literatur oder in den Literaturen. Und das bringt uns vielleicht zu der Frage, was für eine Rolle spielt die Literatur in dem Kontext? Du hast vorhin von der tabuisierten und marginalisierten, verdrängten Erinnerung an den Holocaust in der Sowjetunion gesprochen. Da fällt mir als Beispiel ein Anatoly Kuznetsovs, also ein Roman, dokumentarischer Roman Babi Yar, also ein Roman, der dokumentarisch auf sehr beeindruckende Weise eben das große Massaker an den Juden der Stadt Kiew 1941 beschreibt. Dieser Roman, also das ist ein Roman, der geschrieben wurde und erschienen ist in der Sowjetunion 1966, wenn ich mich nicht irre, in der Zeitschrift Junost, die Jugend. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie groß die Rolle der Literatur in der Sowjetunion war, über mehrere Jahrzehnte, als sozusagen autoritatives Medium für die Vermittlung von Erinnerungen auch an den Zweiten Weltkrieg. Und da war selbst, also du hast ja vorhin von dem Tauwetter gesprochen, in der Zeit war das möglich. Und dieser Roman hat, also diese Erscheinung hat unglaublich viel gesellschaftliches Echo hervorgerufen. Und ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, wie enorm wichtig die Literatur war als Träger eines kulturellen Gedächtnisses über den Krieg.
Ja, das war aber nur in sehr engen Grenzen möglich. Der Roman ist dann einmal gedruckt worden, konnte dann aber nicht wieder erscheinen. Und von daher, es gibt keine Neuauflagen nach diesen, ich glaube, eine Buchauflage gibt es noch 1967 und dann ist es vorbei. Aber die Literatur war tatsächlich eben in sozialistischen Zeiten das Medium, wo man, wenn nicht direkt, so zumindest indirekt oder punktuell Sachen benennen könnten. Es ist allgemein bekannt, zum Gulag auch gab es diese kurze Zeit unter Nikita Chruschtschow in der Sowjetunion, wo dann eben ein oder zwei Texte erscheinen konnten, die auch den Gulag benannt haben. Bekannt ist das von Alexander Solzhenitsyn, dieses Ein Tag im Leben des Iwan Denissewitsch. Aber größtenteils war es nicht möglich, aber was Literatur dann doch immer wieder gemacht hat, dass sie teilweise indirekt oder in der Art und Weise, wie Figuren gezeichnet wurden, dann doch das Thema angesprochen haben, dass plötzlich dann meinetwegen Verwandte ins Dorf zurückkommen, die 15 Jahre weg waren. Und es wird nicht benannt, wo die waren, wo die herkommen, aber es ist für die sowjetischen Leserinnen ganz, ganz klar, das ist ein Gulag-Häftling, der freigelassen worden ist. Das kann dann nicht benannt worden, aber es ist da. Und ein wichtiger Kultur- und Literaturwissenschaftler, Alexander Etkind, hat ein Buch darüber geschrieben, der hat das dann die verzerrte Erinnerung genannt. Also es gab diese verzerrten Erinnerungen, es gab auch allegorische Darstellungen, verschiedene Verfahren. Es gibt einige, die sagen, gerade viele Gewalterfahrungen von extremer Gewalt in Science-Fiction-Romanen sind allegorische Darstellungen von Holocaust und Gewalterfahrungen, die sonst nicht thematisiert wurden. Das war durchaus wahr möglich und da war Literatur als das Medium, auch die Schriftsteller als diejenigen, die die Wahrheit sprechen, hatten eigentlich einen sehr exzeptionellen Status und eine große symbolische kulturelle Bedeutung, gerade für die Intelligenz, ja. Und in eigentlich allen sozialistischen Staaten gibt es dann prominente Schriftstellerinnen, die das hatten. Das bricht aber nach 1991 auch komplett weg. Also dann kommen andere Medien, dann kommen die populären Fernsehserien, dann kommen die ganzen westlichen Geschichten, die interpretiert wird. Also die Literatur verliert in der postsozialistischen Situation auch diesen besonderen Status. Und das hat uns dann auch interessiert, deswegen auch Literatur. Was macht diese Literatur eigentlich, nachdem sie das wichtige sozusagen Authentifizierungs- und Wahrheitsmedium eigentlich im sozialistischen Bereich und wo es eben auch dann keine Zensur mehr gibt und diese Funktion auch überflüssig geworden ist. Die Literatur ist überflüssig, ganz abgesehen davon, dass mit den neuen Medien und mit den ganzen Fernsehserien natürlich auch das Leseverhalten sich massiv geändert hat. Also das Literatur hat einen ganz anderen Status heutzutage als in den 90er Jahren. Und das war dann auch ein Ansatz für uns, was bisher noch nicht gemacht worden ist, wirklich zu gucken, was macht zeitgenössische Literatur eigentlich in diesem postsozialistischen Kontext nach der Erinnerung.
Genau, und sie hat zwar den von dir jetzt schon beschriebenen Bedeutungsverlust, wenn man es mal so zusammenfassen will, erlitten, aber sie hat das Zeigen alle Beiträge im Band ganz deutlich auch eine ungeheure Freiheit gewonnen. Also wir haben es mit einer genrebezogenen großen Vielfalt zu tun. Also es gibt einfach alles vom massenkulturell orientierten Unterhaltungsroman über den kryptischen Familienroman bis über die Graphic Novel, autobiografisch inspirierte Genres. Also es gibt alles und es kann auch über alles geschrieben werden. Also all diese Effekte dieser verzerrten Erinnerung, die du vorhin mit Verweis auf Alexander Etkind beschrieben hast, die sind einfach nicht mehr nötig. Ja? Man muss nicht Geheimcodes entwickeln oder sich darauf verlassen, dass ein Publikum Geheimcodes lesen kann, sondern man kann schreiben und es ist wirklich auch getan worden. Also ohne jegliche Tabus. Das, denke ich, lässt sich sehr klar feststellen, dass das eine der wesentlichen Spezifika der Besonderheiten dieser Literaturen sind, dass die an alles rangehen und sich auch im oft selbst sozusagen eine vergleichende Perspektive einnehmen. Also wirklich, was war damals möglich, was ist jetzt möglich? Also da vieles zusammenkommt. Weil du Alexander Etkind angesprochen hast, er spricht ja auch davon oder zeigt in seiner Analyse sehr schön, dass all dieses also ja, man kann irgendwie, kann Erinnerung stattfinden, sie findet ihre Wege und ihre Ausdrucksmöglichkeiten, aber sie ist eben verzerrt und ganz vieles bleibt unaufgearbeitet. Und er zeigt ja selber oder zeigt und behauptet, dass das dann eben Untote gebiert, also Phantome und andere Phantasmen, die eben dann in der Gegenwart ihr Unwesen treiben, als eine Verkörperung dieser unaufgearbeiteten oder ja, nicht völlig aufgearbeiteten Vergangenheit. Und darauf hat nochmal Ernst von Alphen auch hingewiesen in seinem Beitrag, aber nicht nur er. Also es gibt eine ganze Reihe von Beiträgen, die sich in Einzelanalysen damit auseinandersetzen, wie das dann aussieht in der Literatur. Ja, wenn die Vergangenheit als Untote zurückkehrt. Dafür ist die Literatur natürlich auch besonders gut geeignet, weil die dann diesem phantasmatischen unterschiedliche Gesichter und Gestalten geben kann.
Wobei natürlich, wenn man es so argumentiert, könnte man jetzt gleich so zurückfragen, naja, wenn es unaufgearbeitet ist, das klingt dann doch, als ob da was Traumatisches drin ist. Wo man natürlich dazu sagen kann, das haben wir eben kurz angesprochen, was ganz wichtig ist für diese neuen Literaturen, sie haben enorm viel Freiheiten, das kann man vielleicht auch mal stark machen, den Punkt, gerade im Vergleich zu Westeuropa, wenn in Deutschland über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg geschrieben wird, da ist noch immer ganz stark so ein ethischer Imperativ dabei, es kann eben nicht alles geschrieben werden, gibt auch so einen moralischen, ist immer die Frage auch in der dritten Generation, es ist eigentlich immer so ein sehr stark auf Wahrhaftigkeit und Zielen und eben auch auf eine ethische Position zielende Literatur, was eben für den Osten Europas nicht so gilt. Das prominenteste Beispiel, was vielleicht einige kennen, ist Wladimir Sorokin, den vielleicht einige gelesen haben, der dann so einen Kurzroman schreibt, Ein Monat in Dachau, wo er wirklich allen sozusagen Gewalt, sexuell und sonstige Vernichtungsfantasien durch den Protagonisten durchleben lässt und auch bis ins Radikalste, auch sprachlich irgendwie dann ausführt. Das wäre ein prominentes Beispiel. Aber das ist so der Unterschied. Was natürlich neu gekommen ist, sind diese neuen Nationalstaaten, die alle sehr stark so neue, versuchen eine neue geschichtspolitische Position zu formulieren. Und gerade in Polen, in diesem konservativ-nationalen, ist das sehr stark. Und wo dann eben so Themen wie der Holocaust, die mit das Mitwirken irgendwie von der polnischen Bevölkerung auch teilweise auch nach dem Krieg sozusagen das Ausbeuten, irgendwie das Plündern von Gräbern, von Hinterlassenschaften eben kaum diskutiert wird. Und wo dann solche fantastischen Formen stark werken. Und Alexander Obertowska, eine Literaturwissenschaftlerin aus Gdansk, hat da einen schönen Beitrag zugeschrieben, wo sie verschiedene Literaturbeispiele nimmt, wie dann das aufkommt, aber es eben nicht so stark eben wiederum aus so einem traumatischen, sondern wirklich auch dezidiert gegen so einen aktuellen geschichtspolitischen Diskurs gerichtet, der eben sehr stark ist und eben auch intern zu großen Konflikten teilweise zwischen den Nationalstaaten führt. Das ist zwischen Polen und Ukraine, wenn es darum geht, irgendwie die Beteiligung meinetwegen dieser ukrainischen Befreiungsarmee am Holocaust und auch eben die Beteiligung an Massenmorden und Massakern an polnischer Bevölkerung. Das ist ganz stark auch zwischen Ukraine und Russland, den baltischen Staaten und Russland, wo alle jetzt ihre nationalen narrative Formen und die teilweise eben dann, da sie versuchen, das zu homogenisieren, auch im Konflikt sind und wo Literatur dann eine ganz andere Funktion kriegt. Da ist Literatur nicht mehr das Medium, das das Tabuisierte, das Verbotene, das Zensierte zur Sprache bringt oder aufgrund von Zensur allegorisch ist, sondern dann unterschiedlich eigentlich interveniert. Und das war so ein Punkt, den wir auch in dem Kapitel des Buches dann versucht haben, ein bisschen stark zu machen. Was sind eigentlich die verschiedenen Formen und Rollen, die Literatur in diesem neuen nationalen Kontexten eigentlich bekommt?
Genau, sie kann, du hast recht, wir haben es, glaube ich, revisionistische Aneignungen genannt. Revisionismus hier zu verstehen wirklich als multifunktionaler Begriff. Also es kann bedeuten, einmal im Rahmen so einer, wie man sagen, eines Mitschreibens an einem neuen nationalen Narrativ, zum Beispiel Kollaboration auszublenden und nur den heldenhaften Widerstand gegen das nationalsozialistische Besatzungsregime zu betonen. Aber das ist auch, also es gibt auch wieder viele Texte, die sich dann wieder kritisch damit auseinandersetzen. Also ich erinnere an den Beitrag von Roman Dubasevich, der das schön an einem sehr populären Roman, also sehr erfolgreichen Roman in ukrainischer Sprache gemacht hat, der auch ins Deutsche übersetzt wurde, Im Schatten der Mohnblüte. Also das ist tatsächlich sehr gut zu beobachten, dass viele der Texte aus den zeitgenössischen Literaturen die erinnerungspolitischen Auseinandersetzungen, die in ihren Ländern stattfinden, miterzählen. Ja? Also das macht sie auch besonders spannend. Also wir haben jetzt wenige Werke, gut, wir haben natürlich auch die aufgenommen, die besonders spannend sind, aber die Analysen, die wir versammelt haben, die sind eigentlich nie eindeutig, sondern es ist immer so, dass sich zeigt, dass der Konflikt im Medium der Literatur vorgeführt, verarbeitet wird. Und damit werden natürlich auch immer noch mal Ambivalenzen gezeigt, die so deutlich, also die in den geschichtspolitischen Debatten enorm wichtig sind, aber die wir vielleicht gar nicht immer verstehen, weil es wirklich sehr schwierig ist, im Einzelnen auseinanderzuhalten, wer setzt sich da gerade über was auseinander, gerade aus, ja, hier aus der westdeutschen Perspektive.
Ja, und da muss man sagen, ich meine, Literatur ist dann nicht nur einfach das kritische Medium, was immer Ambivalenzen dann zur Sprache bringt und dann reflektiert oder irgendwie in seiner Komplexität historische Sachverhalte darstellt, sondern eben in diesen revisionistischen Aneignungen auch natürlich ganz stark vereinfachen kann und so nationale Narrative stark machen. Und du hast Juri Winnetschuks Roman Im Schatten der Mohnblüte genannt. Im Original heißt der Tango des Todes. Das wäre so zum Beispiel wo er versucht, eigentlich fast eine idyllische Vorkriegszeit des Lembergs der Zwischenkriegszeit zu schreiben, wo alle irgendwie multinational gut zusammengelebt haben, und dann zeigt so ein Modell, wie alle zu einer Nation dann gefördert werden und durchaus eben auch Juden dann Teil des ukrainischen Narrativs gemacht werden und die dann eben angeeignet werden und dafür nützlich gemacht wird. Ein anderes Beispiel umgekehrt, wir haben einen schönen Beitrag von Maria Galina, die populäre russische zeitgenössische Literatur nimmt, die positiv sozusagen die Heldengeschichten, auch die fantastischen Heldengeschichten von Kämpfern der Roten Armee nehmen, die alle äußeren Feinde besiegen und eigentlich auch in Alternativgeschichten, dann fand diese ganzen Alternativgeschichten über den Zweiten Weltkrieg, wie die Sowjetunion den Zweiten Weltkrieg schon viel früher oder viel stärker gewonnen hat oder die ganze Welt erobert hat. Da gibt es das auch, also die, das eindeutig auch kriegsverherrlichende Romane sind, die sich gerade heutzutage angesichts des Krieges gegen die Ukraine dann vielleicht nicht prophetisch lesen, aber da zeigt diese populäre Literatur auch, was da für ein Begehren ist von so einer bestimmten Konstruktion, auch von Männlichkeiten. Das ist Literatur, die überhaupt nicht ambivalent ist, sondern das ist eine Literatur, die tatsächlich dann eher so kollektive Gegenwartsstimmungen, Gegenwartsfantasien irgendwie in der Bevölkerung vielleicht auch abbildet und die gelesen wird. Also das ist auch das Spektrum unseres Randes, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur die Hochliteratur, die kritische mit reinnehmen, sondern wirklich gucken, auch die unterschiedlichen Phänomene. Wir haben auch Comics in dem schönen Beitrag zu Comics in der Tschechoslowakei da drin. Wir haben durchaus auch klassische Texte, die so Autoethnografien wären oder irgendwie Texte über die dritte Generation, wo wir immer gucken, was sind eigentlich die spezifischen Konfigurationen, wie diese Romane dann in den Gesellschaften funktionieren. Stephanie Young hat zum Beispiel einen schönen Beitrag über die forensischen Imaginationen geschrieben, wo es geht, dieses neue Phänomen der Forensik, wo man dann eben Leichen ausgibt und dann viel genauer bestimmen kann, was sind das für Leichen, wo sie dann zeigt, wie die Jugoslawienkriege nochmal die Erinnerungen dann an den Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien ganz anders geprägt haben und wie da Literatur drauf reagiert. Auch wieder ein ganz anderer intergenerationeller Konflikt oder Konstellation, als man das im Westen Europas kennt. Also die verschwiegenen Familiengeschichten, und durch diese aktuellen oder 90er Jahre Jugoslawienkriege kommt das alles wieder hoch, und da werden dann ganz andere Familiengeschichten nochmal gestrickt, wo das Prisma eben ist, nicht wieder drei Generationen, sondern aus der Gegenwartserfahrung liest man dann plötzlich die nicht thematisierte familiäre Vergangenheit noch anders, wo eben dann ganz stark auch dieses national-nationalistische, ich bin irgendwie Tschetschnik oder Serbe oder Kroate, dann hochkommt, also wo die aktuellen Konflikte über wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Imaginationen dann die eigene Vergangenheit eigentlich neu erfinden oder auch neu prägen.
Auf jeden Fall. Und weil du jetzt davon gesprochen hast, dass sozusagen die Gegenwart die Lektüre der Texte immer prägt, das wird natürlich jetzt insbesondere für die Texte gelten, du hast jetzt von der Ukraine schon gesprochen, aber auch für die Texte zur russischen Literatur, die wir jetzt natürlich nach der großflächigen Invasion Russlands in die Ukraine anders lesen. Das wird sich in die Lektüre jetzt immer einschreiben. Und da erinnere ich mich an den Beitrag von Nina Weller, die sich mit Texten auseinandergesetzt hat zur Leningrader Blockade, einem der großen, schlimmen Verbrechen der deutschen Wehrmacht. Diese Blockade dieser Millionenstadt und diese Hunderttausenden Toten, die zum Mythos geronnen ist, zum Kriegsmythos in der Sowjetunion. Und es war eben in den bis vor wenigen Jahren literarisch sozusagen fast also das war Konvention, dagegen anzuschreiben, gegen diesen Mythos anzuschreiben. Und ne, sie zeigt sehr schön, wie radikal das auch passiert, das in alternativen Entwürfen irgendwie durcheinander zu wirbeln. Ja, und wenn man das liest, dann kommt man nicht umhin, sich klarzumachen, dass das auf keinen Fall mehr möglich ist, ne? Dass wir schon vor ein paar Jahren dann Versuche hatten, kritische Berichterstattung oder ja kritische Einordnungen der Blockade zu unterbinden und dass wir jetzt natürlich eine regelrechte Inkriminierung solcher Stimmen hätten. Also das ist jetzt schon in diesem Sinne auch historische Literatur leider teilweise, weil wir mit einem sehr abrupten Wandel des oder des geschichtspolitischen Kontextes es zu tun haben. Weil wir von so Radikalem sprechen und würde ich auch gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, dass auch du ja einen schönen Beitrag im Buch hast zu einem ganz tollen Roman eines polnischen Autors, Stepan Twardoch, den wir eingeordnet haben in eine Reihe oder in ein Kapitel im Buch, in dem es darum geht, dass viele der ProtagonistInnen, die jetzt gezeichnet werden, eben wirklich wirklich nicht funktionieren als identitätsstiftende Figuren. Dass in der Literatur das wirklich jetzt sehr oft damit operiert wird, jemanden als zu setzen, an dem man irgendwie sich abarbeitet, aber mit dem man nicht gut mitgehen kann. Und auch der Protagonist dieses Romans ist so eine Figur, richtig?
Ja, könnte man fast noch allgemeiner fassen. Wir haben dann einen ganzen Kapitel von vier Beiträgen, wo es um den gewöhnlichen Helden geht, weil in der Literatur generell, man kennt das, gelten oft die gewöhnlichen, die einfachen Helden aus dem Volk, so als die Verkörperung eigentlich dann der ganzen Nation oder des ganzen Volkes, so jemand wie Schweig, den man hat in der Literatur. Und gerade im historischen Roman ist das sehr stark, dass es immer den gewöhnlichen Helden gibt, der oft dann zwischen zwei Konfliktparteien hin und her gerissen ist, oft dann auf beide Seiten der Front auch nochmal kommt oder der jeweiligen Bürgerkriegssituation und die eigentlich immer dann doch positive und sympathische Helden sind. Und da gibt es dieses erstaunliche Phänomen, dass es oft Romane gibt, wo dann die zentralen Helden auch gewöhnlich sind, aber durchaus nicht sympathisch. In dem Fall Stepan Twardoch, der hier auch von Olaf Kühl fast vollständig übersetzt ist, ein zeitgenössischer Schriftsteller aus Polen, der angefangen hat mit fantastischen Romanen und dann aber ins mehr oder weniger, muss man sagen, realistische Genre gewechselt ist und der Roman, mit dem er bekannter geworden ist und auch international bekannt geworden ist, ist dieser Roman Morphium, ist auf Deutsch übersetzt worden, Morphia auf Polnisch. Der hat wirklich so das symbolisch höchst aufgeladene Thema eben der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs von Warschau. Und das gängige Narrativ ist natürlich der kollektive Widerstand, die Verweigerung. Und jeder hat was vom Ghettoaufstand gehört, des jüdischen Ghettos und dann eben 1944 auch der allgemeine Warschauer Aufstand, sozusagen der Widerstand gegen die deutsche Besatzer. Und er zeichnet jetzt einen Helden, ein dekadenter Ulanenoffizier, der überhaupt nicht ans Nationale denkt, der sofort, als die deutschen Truppen ankommen, irgendwie desertiert und stattdessen lieber an seinen Drogengenuss, an ein gutes Leben denkt, hat irgendwie auch noch eine Geliebte, die dann auch noch jüdisch ist. Also der ganz viele Klischees aufruft als Topos, aber die radikal bricht und all diese Erwartungshalten an den guten, gewöhnlichen Polen, der ehrlich ist, der vielleicht auch irgendwie ein gutes Gewissen hat, nicht darstellt, sondern es ist ein sehr durchschnittlicher Mensch, der komplett gewissenlos ist und sich da so durchschlägt zwischen Deutschen und verschiedenen Parteien. Er arbeitet dann auch für den Widerstand, aber da macht er dann auch alles nicht richtig und es endet natürlich damit, dass er dann vom eigenen Widerstand erschossen wird, als Verräter an die Deutschen, also so eine ambivalente Rolle zwischen den Positionen. Und Twardoch ist so ein Beispiel eben, wo die Literatur sich komplett weigert, diese Anspruchshaltung, entweder nationale Narrative zu erzählen oder eben auch moralische, sittliche Vorbilder zu geben oder eben auch ein Beispiel für die Zerrissenheit des einfachen Mannes, der sich durchschlagen kann und der aber Sympathie als Opfer der Geschichte erweckt, das bietet er auch nicht. Also all diese Rollen, die Literatur und gerade der historische Roman bis dato angenommen hat, verweigert. Ich meine, anderes Beispiel wäre dein Beitrag, wenn wir jetzt das fortführen für Tschechien. Ich meine, Tschechien gibt es auch gerade das Thema der Zwangsumsiedlung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg der Sudeten, was so ein durchgehendes Thema ist, wo du ein Beispiel hast aus der Literatur, was da eigentlich auch die gängigen Narrative in diesem Konflikt politisch auch irgendwie dann aufbricht.
Das ist vielleicht nochmal grundsätzlich wichtiger, also eine gute Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass das für uns ganz wichtig war bei der Konzeption, des Bandes, eine große Bandbreite zu haben, was jetzt Länder angeht. Wir haben jetzt, als wir über Erinnerungskultur und Geschichtspolitik gesprochen haben, viel über die Sowjetunion gesprochen. Aber de facto sind im Band wirklich viele Beiträge vertreten, die sich zur Literaturen anderer ehemals sozialistischer Länder äußern. Also zu Ungarn, du hast schon Serbien genannt, Baltikum, Baltikum ist postsowjetisch. Mhm. aber wir haben wirklich da Polen, zum Beispiel Ukraine auch postsowjetisch.
Ja, Rumänien.
Aber du weißt, was ich meine, Rumänien. Genau. Genau, und Tschechien. Und das ist insofern auch anspruchsvoll, weil natürlich in jedem Land eigene Narrative und Themen dann gesetzt sind. Du hast schon gesagt, der Tschechoslowakei erst und jetzt in Tschechien ist es das Thema der Sudetendeutschen, der Vertriebenen, das ja auch eine sehr wechselhafte Geschichte hat. Ne? Also lange in der Tschechoslowakei völlig tabuisiert war. Also die nach der Besatzungszeit ist diese Vertreibung ganz eindeutig als Akt der historischen Gerechtigkeit verstanden worden. Und sowohl diese sogenannten wilden Vertreibungen, die es dann sofort so im April, Mai 45 gab, als auch dann die systematischen Umsiedlungen, nachdem das dann auch wirklich beschlossen wurde auf der Konferenz von Jalta, dass Tschechen und Deutsche nicht mehr zusammenleben können. So, und das war lange gesetzt. In Deutschland gab es natürlich ganz andere Begehrlichkeiten. Ja, wir wollen unsere Sudeten zurück. Und dann hat sich in der Tschechoslowakei, im Exil, also im tschechoslowakischen Exil, dann sozusagen eine Gegenposition entwickelt. Also da kritisch drauf zu gucken, zu sagen, naja, aber es war auch ein gewaltsamer Prozess. Und man hat da gab es auch dann interessanterweise durchaus Kontakte zwischen diesen Exilgruppen und sudetendeutschen Verbänden, also rechtskonservativen Kräften. Und in der postsozialistischen, tschechischen Gegenwart ist es tatsächlich jetzt so, dass wir einerseits eine sehr populistische, rechtspopulistische Politik haben. Also der Präsident Zeman hat sehr stark Politik gemacht mit Hetze gegen Sudetendeutsche und dagegen, dass das Verräter sind etc. Und in der gleichen Zeit ist eigentlich in der Literatur Standard sehr, sehr kritisch auf diese Vertreibung zu gucken. Und die Autorin, die ich analysiert habe, Radka Denemarkova, hat in einem auch bei uns enorm erfolgreichen Text Ein herrlicher Flecken Erde, was merkwürdige Übersetzung eigentlich heißt, der im Original Penise od Hitlera, also Geld von Hitler, all diese schwierigen Verdrängungs- und Prozesse und dieses Aufbrechen dann in einer wirklich fast schon grotesken Erzählweise zusammengeworfen und also gezeigt, also ein Dorf sich angeschaut, in dem aus dem jüdische Sudetendeutsche vertrieben wurden. Und dann kommt eben eine Frau, die als Kind noch im Konzentrationslager war, kommt zurück in der Nachkriegszeit, wird eben dann vertrieben, wird dann Opfer als Sudetendeutsche, lebt dann in Prag und kommt dann zurück in ihr Dorf und will eigentlich nur ein geordnetes Erinnern an all das organisieren. Also sie möchte, dass man ihr oder ihrer Familie ein Denkmal setzt. Ihr Bruder ist auch verstorben. Sie weiß nicht genau, unter welchen Umständen. Naja, und dieser Versuch scheitert dann ganz hart da am Widerstand dieser Dorfbewohner. Und die liefern sich dann unglaubliche Auseinandersetzungen um die Frage, was ist denn passiert? Und sie hat also Gewaltfantasien, also Rachefantasien. Also das wird hier den Mitteln der Literatur sehr deutlich gezeigt, was passiert, wenn auf allen Seiten etwas unaufgearbeitet ist. Also eben diese tschechische Dorfgemeinschaft, die überhaupt nicht bereit ist, sich ihrer Verantwortung zu stellen. Und dann diese Gewaltfantasien des Opfers, die eben zeigen, dass es eben auch zu kurz gegriffen ist, jemanden dann als gutes Opfer zu sterilisieren, sondern die zeigt, da ist jemand auch unterwegs mit sehr destruktiven Folgen seiner persönlichen Geschichte.
Ja, danke, Heike. Dein Beispiel zeigt halt sehr gut auch nochmal die Art und Weise der Spezifik vielleicht der Darstellung. Es gibt praktisch dieses totale Abwesenheit von Erinnerung, von einer Kontinuität in Dorfgeschichte und das Mittel der Literatur ist eigentlich über die komplett fingierte Geschichte dann das in ganz radikaler und kompromissloser Weise auch darzustellen und das wäre vielleicht auch so eine Stärke der Literatur.
Wir sollten vielleicht auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass auch in den westeuropäischen Literaturen ja die Auseinandersetzung mit Täterschaft in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv geführt wird. Ich brauche nur Lethal, die Wohlgesinnten ist ein Paradebeispiel. aus der Literatur, also sich wirklich, ne, der Versuch, sich hineinzuversetzen in die Psyche und in das Denken eines Täters. Und ich denke, wenn man etwas synthetisierend versuchen wollte, dann wäre es, würde ich mich jetzt fast wiederholen und würde nochmal sagen, dass die Zeit, die wir uns angeschaut haben, ganz klar charakteristisch ist. Es gibt ein enorm großes Interesse all dieser Literaturen für die Themen, die sagen, im Korsett der sozialistischen Erinnerungskulturen und Geschichtspolitiken noch keine so eine große Rolle gespielt haben. Ja? Also es ist wirklich ein, man macht die Büchse auf der Pandora und dann schöpft man aus dem Vollen. Ich glaube, das und dann
ja, und da du Littell genannt hast nochmal, das wäre ein gutes Beispiel, aber eben, dass im Westen man immer noch diese klare Trennung eigentlich in Täter und Opfer hat. Es gibt natürlich die Tätergeschichten und das ist in Osteuropa genau der Punkt. Es gibt immer das Gegennarrativ. Das ist aktuell im Krieg jetzt ganz stark mit Madeira. Bandera als der nationale Befreiungskämpfer der Ukraine, aber gleichzeitig ist er natürlich eben nicht nur Opfer der Sowjetunion, und sondern auch Täter und Teilnehmender seine Organisation zumindest an dem Holocaust. Und das haben wir bei allen den Geschichten. Das haben wir im Baltikum mit der Geschichte Widerstand gegen die Sowjetunion. Da sind sie dann Befreiungskämpfer, aber sie waren auch Kollaborateure im Zweiten Weltkrieg. Also man hat immer diese widersprüchlichen Geschichten. Für den Gulag-Stalinismus haben wir sowieso diese Widersprüche.
Genau, und ich denke, was ein zweites wichtiges Merkmal ist, oder ein Parameter ist das Verhältnis der jeweiligen Narrative, Erzählungen eben zu dem nationalen Kontext. Jetzt ohne eine Renationalisierung von Literaturen das Wort reden zu wollen, ist es, denke ich, kann man viele der Texte nur unzureichend verstehen, wenn man nicht sie in ihrem Kontext einbettet und versteht, dass sie irgendeine Rolle spielen in diesen Prozessen der Nationenbildung und der Herausarbeitung nationaler Erinnerungsnarrative. Und wenn man das sich vergegenwärtigt, dann kommen wir dazu dann natürlich auch zur Frage, wie wird das aller Voraussicht nach weitergehen? Jetzt, wo das, was wir schon beobachtet haben über Jahre als Geschichtskriege oder Erinnerungskriege, aus dem Feld der Literatur, das Feld der Literatur leider transzendiert hat, überschritten hat und wir einen realen militärischen Krieg beobachten. Und in dem Zusammenhang, der ja enorme, enorme Dekolonialisierungsdynamiken freisetzt, ja, in allen Ländern der Region.
Und vielleicht nochmal ergänzend, auch um das vielleicht nochmal rückzubringen an den westlichen und ostdeutschen Kontext, ein Stichwort, das wir noch gar nicht genannt haben, gerade da das hier in der aktuellen Debatte so stark ist, dieses ganze Thema der Ostalgie, der unkritischen Aneignung der Vergangenheit, dieses sozusagen, sagen wir mal, Post-DDR-Phänomen ist durchaus eben kein spezifisch ostdeutsches, das gibt es generell in Osteuropa und das Stichwort Nostalgie. Und diese Nostalgie hat eben wiederum sehr viel damit zu tun mit dieser Nacherinnerungssituation. Es ist nicht erinnert und dadurch ist es natürlich viel einfacher affektiv nostalgisch besetzbar und diese affektive, nostalgische, positive Besetzbarkeit hat eben aber dann auch in Kriegssituationen eben sehr stark so positive identifikatorische und durchaus problematische dann irgendwie Mythologisierung zur Folge oder Verherrlichung, Verschönerung von so einer Vergangenheit. Vielleicht das, und da ist Literatur, das hatten wir ein paar Beispiele genannt, da ist Literatur beides. Einerseits, sie kann kritisch intervenieren, aber es gibt eben auch viele literarische Beispiele, die tatsächlich an so einem nostalgischen Narrativ sehr stark partizipieren. Und das wäre vielleicht auch noch eine Besonderheit, wenn man sagt, Literaturen im Osten Europas heutzutage im Vergleich zu anderen Literaturen, Umgang mit Zweiter Weltkrieg.
Das denke ich in jedem Fall auch. Und ich denke, dass wir in jedem Fall auch jetzt Texte erwarten können, die das weiterschreiben vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges, durch die Linse des aktuellen Krieges. Also der aktuelle Krieg weckt ja viele Analogien zum Zweiten Weltkrieg. Und dieses Drängen, dieses sich Aufdrängen des Vergleichens, das werden wir auf viele Weisen in den Literaturen aus den Ländern der Region erleben. Also da wird viel kommen, denke ich. Deswegen denke ich, ist das Buch noch aktuell,
ja,
glaube ich. Also
enorm aktuell.
Als ich es wieder gelesen habe, festgestellt, da steckt viel drin, was heute noch gilt und was angeknüpft werden wird.
Heike Winkel, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und dass wir die Gelegenheiten hatten, nochmal über unseren Band zu diskutieren und hoffen, wir haben ein bisschen auf das Buch After Memory, World War II in Contemporary Eastern European Literatures neugierig gemacht.
Danke dir, Matthias.